Herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Podcast rund ums Thema Geldanlage des Börse Express. Mein Name ist Robert Gillinger. Zu Gast ist heute Alois Högerbauer, Geschäftsführer der drei Banken Generalica AG, einem der größten heimischen Fondsanbieter, Fondsmanager und gern gehörter Kommentator ist er auch. Herzlich willkommen, Alois.
Sehr gerne, schöne Grüße aus Linz.
Lass uns heute vor allem in unserer nächsten Heimat bleiben. Der Wiener Aktienmarkt hat heuer bereits mehr als 20% zugelegt und notiert nur knapp unter dem All-Time-High von Anfang Juni dieses Jahres. Jetzt haben wir als Treiber vor allem die Erwartung, dass durch die Lockerung der deutschen Schuldenbremse ein paar größere Kuchenstücke für Österreich abfallen. Besonders für die Baukonzerne Strabag und Pohr. Die Strabag hat sich im Kurs aber auch bereits verdoppelt. Da stellt sich die Frage, ob die positiven Hoffnungen bereits alle eingepreist sind und jetzt eher die Gefahr von Enttäuschungen besteht. Könnte ja sein, dass die Milliarden im Bürokratie-Dschungel einfach nicht zu fließen beginnen. Schnell wohl ohnehin nicht. Oder ist hier an der Börse Psychologie die halbe Miete und die Karotte vor der Nase trägt den Rest?
Na, ich würde sagen, eingepreist ist nicht alles, aber es ist schon ein wesentlicher Teil eingepreist, klarerweise, weil sich gerade die Bauaktien sehr gut entwickelt haben. Aber die Aussichten sind halt auch gut. Vor allem glaube ich, dass Strabag & Co. auch was die Margen betrifft, angesichts dieses neuen Umfeldes sehr erfolgreich sein werden. Aber der Aufschwung der Wiener Börse heuer hat aus meiner Sicht schon mehrere Gründe. Es ist generell der Trend, dass wieder mehr Geld nach Europa fließt. Das sehen wir ja im Gegensatz zu den Vorjahren. Und es ist auch der Trend, dass auch wieder mehr Geld in kleiner kapitalisierte Small- und Mid-Caps fließt. Und dazu kommt noch, dass es auch in Österreich dann einige Branchen gibt, ganz konkret die Banken und die Versicherungen, die auch aktuell eine sehr gute Ertragslage haben. Und dieses Setup aus Hoffnung aus Deutschland, ja, da ist sicher auch ein Teil Hoffnung und die Zeitachse wird vielleicht etwas zu optimistisch sein. Aber es geht schon breiter, dass eben die Qualität der Erträge bei den meisten Firmen passt und dass kleinere Werte wieder mehr gesucht sind.
Diese kleineren Werte, die sind doch normalerweise eher gesucht, wenn die Konjunktur gar nicht so schlecht läuft, oder ist das Trugschluss meinerseits?
Ja und nein, es gibt schon historisch einen gewissen Zusammenhang, weil viele dieser kleineren Werte eben auch sehr stark aus der Industrieseite kommen und damit eine gewisse Konjunkturabhängigkeit besteht. Aber auch hier, das ist auch so ein Kardinalfehler, der recht allgemein gemacht wird. Die heimische Konjunktur und aus meiner Sicht auch die heimische Innenpolitik hat mit der momentanen Entwicklung der Wiener Börse sehr, sehr wenig zu tun. Das ist immer sehr gefährlich, von der Inlandskonjunktur auf den Inlandsaktienmarkt zu schließen. Denn wo machen denn Balfinger, Andritz, Wienerberger, und jetzt könnte man die ganze Liste noch runterzählen, wo machen denn die ihre Geschäfte? Natürlich in Österreich, aber zum großen Teil im Ausland. Und die Konjunkturzahlen Österreichs und Deutschland in den letzten Jahren haben halt mit dem Ausland relativ wenig zu tun. Man braucht nur nach Tschechien schauen, nach Polen schauen oder wo auch immer hin. Dann haben wir dort ganz andere, also wesentlich bessere Konjunkturzahlen. Insofern ist hier aus meiner Sicht die Logik nicht gebrochen, dass man hier eine gute Konjunktur braucht. Und nochmals die Erwartungen, und du hast ja richtig gesagt, die Börse preist auch Erwartung. Wir sehen jetzt erste Prognosen, dass Deutschland 2026 wieder 1,5% Zuwachs haben wird im Bruttoinlandsprodukt. Jetzt mag das wenig erscheinen. Ja, für Deutschland in Relation zu den letzten 5 Jahren ist es viel.
Okay, das heißt, es gibt mittlerweile mehr Argumente für den Wiener Markt, auch für den europäischen, außer dass er im Vergleich günstig ist. Weil günstig war er schon immer.
Genau, da wäre ich auch, bin ich auch der Meinung, da wäre ich vorsichtiger. Die europäischen Märkte sind seit 10 Jahren günstiger. Aber Das hat auch Gründe, ich möchte nicht zu tief eintauchen hier in Kennzahlen, aber wenn man zum Beispiel nimmt die Eigenkapitalrendite, das heißt die Verzinsung des Eigenkapitals, dann liegen, wenn man die großen Indizes nimmt in den USA und in Europa, dann liegen die amerikanischen Unternehmen um etwa 7 Prozentpunkte besser als die europäischen Unternehmen. Ja, wenn das Eigenkapital höher rentiert, dann ist auch die Bewertung des Eigenkapitals, das macht ja die Börse natürlich höher. Insofern muss man mit dem Bewertungsargument etwas vorsichtig sein, weil da muss man schon auch eine Relation herstellen zur Profitabilität.
Kann man so ein, ich sage mal, grosso modo Fazit ziehen, warum die Eigenkapitalrentabilität in den USA so viel höher ist? Ich meine, es kann sein, ich arbeite mit viel mehr Fremdkapital, na, dann kann ich das leichter machen, also riskanter, oder ist das steuerliche Umfeld so viel interessanter für in den USA?
Es sind viele, viele Kleinigkeiten. Es gibt nicht den einen Grund. Ein Hauptgrund wird sein, dass dieses Thema einfach in den USA bei jedem Unternehmen ganz oben steht. Kapitaldisziplin und immer das Beste zu tun für die jeweiligen Kennzahlen. Diese Denke ist in Europa in dieser Härte und in dieser Breite aus meiner Sicht so nicht verankert. Und das mag vielleicht auch einen Unterschied geben, was dann die Produktivität und all diese Kennzahlen betrifft.
Dann bleiben wir gleich bei externen Einflussfaktoren, denn nicht nur Wien notiert knapp unter dem Rekordhoch, es gilt eigentlich grosso modo für alle Börsen, selbst Japan nach mittlerweile mehr als 30 Jahren. Ist es jetzt trotz oder wegen Donald Trump?
Das ist eine gute Frage. Es ist das aus meiner Sicht schon trotz Donald Trump, weil natürlich die Irritationen, was die Zölle betrifft, schon sehr mächtig sind. Man kommt ja kaum nach in den letzten Monaten seit April, das alles zu erfassen. Auch gestern wieder Zölle da und dort und Kupfer 50%, der Medikamente 100 oder was auch immer. Und 2 Tage später wird es eh wieder verlängert oder reduziert, wie auch immer. Also würde ich sagen, trotz Donald Trump. Aber das ist schon eine Erkenntnis der letzten 10 Jahre. Da kann man ja zurückgehen. Brexit und Corona. Auch jetzt diese geopolitischen Eskalationen. Es ist schon bemerkenswert, dass die Weltwirtschaft schon ein Tanker ist, der ganz, ganz selten stehen bleibt und verdammt viel aushält und eigentlich immer wieder weiterfährt. Wenn wir heuer schauen, heuer ist geopolitisch viel passiert. Themen kennen wir, braucht man nicht nochmals aufzählen und die Zollthematik ist auch natürlich durchaus brisant. Und dennoch, was ist passiert? Zu Jahresbeginn im Jänner lagen die Erwartungen für das reale Wachstum der Weltwirtschaft bei knapp 3%. Und nach einem sehr turbulenten ersten Halbjahr liegen sie halt bei 2,5%. Ja, das heißt, diese Turbulenzen haben aus heutiger Sicht 0,5% gekostet. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Es sind Prognosen und noch keine festen Zahlen. Insofern sieht man schon eben, dass die Weltwirtschaft sehr viel aushält. Und auch zweiter Punkt, der auch immer wieder unterschätzt wird, wenn man sich nur auf diese politischen Themen konzentriert, ja, unabhängig davon, was passiert in Washington, in Israel, im Iran oder in Moskau oder wo auch immer. Die Unternehmen arbeiten ja weiter und sind produktiv, sind innovativ und das Geschäft geht ja weiter. Natürlich branchenmäßig sehr unterschiedlich, aber geopolitische Eskalationen stoppen ja nicht den unternehmerischen Fortschritt, den die Börse auch natürlich dann irgendwann honoriert.
Mit irgendwann honorieren komme ich jetzt kurz nach Deutschland zurück. Denn sind die Europas treibenden deutschen Sonderbudgets jetzt ein Glück für die jetzige Generation und die nächste? Oder wird die nächste Generation angesichts auch buchhalterischer Tricks wünschen, dass in unserer Zeit ein bisschen mehr Finanzbildung gegeben hätte? Und jetzt nenne ich ein blödes Ding vielleicht, und uns die letzte Generation aber vor dem endgültigen Finanzdebakel sehen?
Naja, wenn man philosophisch ein bisschen in die Zukunft schaut, würde ich schon sagen, die nächste Generation wird aus meiner Sicht schon unserer Generation vorzuwerfen haben, warum wir denn immer wieder diese Schuldendämme forciert haben, ohne jemals echt strukturell etwas zu tun. Die heimische Diskussion in Österreich ist ja momentan auch ein gutes Beispiel, wo man zuerst eine Budgetgrenze festlegt, die dann quasi zerschmettert wird. Das heißt, die nächste Generation ist schon belastet mit hohen Schulden. Das gilt aber auch besonders stark für die USA. Wenn wir jetzt hören, dass die heimischen Staatsschulden in Österreich und Deutschland in den nächsten Jahren Richtung 90% eines BIP gehen, eines jährlichen BIPs gehen, dann muss man wissen, ja, 90% ist eine Zahl, die mal so im Raum steht, aber die Amerikaner gehen Richtung 130%. Das heißt, dieses Schuldenthema ist ein globales und ja, dementsprechend ist es schon quasi ein Vorgriff auf Wohlstand einer kommenden Generation.
Gut, Japan lebt mit 200% in etwa, glaube ich, schon seit
Ja,
vielen,
ja,
vielen Jahren.
ja,
Oh.
genau.
Kommen wir zum ein anderes Thema, das auch stark, ja, ich sage mal, nachgefragt ist. Wenn Geld ausgegeben wird, und jetzt gehe ich nach Deutschland, Europa, das nicht da ist, ist die Inflation zumeist nicht weit. Jetzt sollen all diese Sonderbudgets in Branchen, in eine Infrastruktur und Rüstung speziell investiert werden, wo die Kapazitäten eigentlich bereits jetzt knapp sind. Dürfen wir uns eigentlich auf eine neue Teuerungswelle einstellen?
Ich denke nicht. Ich glaube schon, dass die Inflationsraten in diesem Korridor bleiben werden, der irgendwo von oben mit 3% gedeckelt ist. Also die Notenbanken wünschen sich ja 2 bis 3%. Ich glaube, das ist realistisch. Ja, es gibt diese treibenden Effekte aus diesen Dingen, klarerweise. Aber es gibt auch immer dann Gegenpole, wo vielleicht die künstliche Intelligenz manche Branchen produktiver machen wird, wo vielleicht dort da und dort dann der Arbeitskräftemangel in gewissen Branchen geringer wird, womit vielleicht andere Branchen sich dann leichter tun. Also eine echte neue Inflationswelle erwarten wir nicht. Wir glauben schon, dass hier so knapp unter 3% der Schnitt der nächsten Jahre sein dürfte.
Na gut, 3% ist ja auch nicht nichts. Und beim
Genau.
Stichwort Teuerung, Inflation kommen dann auch immer Sachwerte ins Spiel. Vorab, ist Bitcoin für dich ein sicherer Hafen? So etwas wie ein Sachwert mittlerweile, oder?
Für mich nicht, aber da wird man auch in der Branche andere Meinungen hören, klarerweise. Das ist auch das
Naja,
Schöne
mich interessiert deine.
an unserem Geschäft. Ich habe persönlich, vielleicht ist das auch eine Frage des Lebensalters. Ich bin 56, vielleicht hat man da auch einen anderen Zugang. Aber für mich hat Sachwert einfach eine andere Bedeutung. Hier geht es um so quasi Dinge, die man angreifen kann, die man auch transportieren kann, die relativ sicher sind. Ich rede jetzt nicht gegen Bitcoin in keinster Weise, aber für mich ist es kein Sachwert, sondern wenn, dann ein Geldwert und dann auch trotz dieser Logik auch ein durchaus spekulativer Geldwert. Also auch Bitcoin, auch wenn es zuletzt wieder gut gelaufen ist, hatte ja auch sehr, sehr schwankungsintensive Phasen. Und wenn hier ein Asset da ist, das ja sehr erfolgreich ist, aber auch mal 20 oder 25% tiefer steht in kurzer Zeit, ist es für mich kein Sachwert.
Dann bleiben noch Edelmetalle wie Gold, Immobilien und Aktien. Wenn du jetzt rundum blickst, wie würdest du die drei nach ihrer aktuellen Attraktivität ranken?
Naja, da würde ich sagen, Aktien sind aus meiner Sicht immer attraktiv, weil in der Geschichte man gelehrt bekommt, dass nach Krisen, wie diese Krisen auch ausschauen mögen. Inflation wäre ja ein Paradebeispiel. Ja, durch Inflationsphasen kommt man sehr, sehr gut auch mit Aktien. Gold sind wir und auch bin auch ich schon seit Jahren auf der Käuferseite stabil. Da denken wir auch nicht drüber nach. Ich glaube, dieser Goldtrend ist gut untermauert mit eben diesen Käufen der globalen Notenbanken, vor allem aus den Emerging Markets. Bei Immobilien halte ich mich zurück. Da bin ich nicht der große Experte. Wir als Haus bieten auch im Immobilienbereich nichts an. Und da würde ich eher vorsichtig sein dann über Dinge, wo ich keine Kernkompetenz im Haus habe, hier große Meinungen abzugeben. Aber was Aktien und Gold betrifft, sind das aus meiner Sicht die Assetklassen, die man auch in den kommenden Jahren haben sollte.
Dann kommen wir wieder zu einer, wie du nicht abstreiten können wirst, Kernkompetenz von dir zurück und ein bisschen zu dem Beginn. Wie wirkt sich denn all das jetzt in der Praxis der Voraufstellung des drei Banken Österreich Aktienfonds aus? Ich habe mir gestern das Factsheet angesehen und sehe eine besonders große Übergewichtung bei Kontron, der vorrührenden S&T, und eine starke Übergewichtung bei AMS, Do & Co, Palfinger und RHI. Warum und wie fügen sich diese ins Gesamtbild des Fonds?
Naja, da geht es weniger um das Gesamtbild des Fonds, das Fondskonzept, und das ist ja seit 2002, wir machen das seit 23 Jahren, ist ja das Konzept unverändert. Also wir sind hier klassische Stockpicker. Und all diese Unternehmen, die du jetzt genannt hast, überzeugen halt momentan, das kann sich auch wieder ändern, momentan durch ihre Strategie, Do & Co. Schreibt eine beeindruckende Wachstumsstory, aus meiner Sicht eine der besten Wachstumsstories, die man im deutschsprachigen Raum hier finden kann, mit sehr klaren Expansionszahlen. Eine RHI Magnesit, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, wenn alle Welt jetzt in Infrastruktur investiert, man Stahl braucht, man braucht Zement, man braucht Kupfer und so weiter. Ja, das muss ja alles irgendwo produziert werden in Hochöfen, und RHI macht halt diese Innenverkleidung für diese Hochöfen, und das machen die in Europa, in den USA und in Indien. Das heißt, wieder eine ganz andere Geschichte. AMS ist eigentlich, um es sehr hart zu formulieren, ein Restrukturierungsfall. Da war ich lange Zeit gar nicht investiert. Jetzt scheint es so, dass die flapsig gesagt, die Kurve wieder kriegen. Und so kann man halt das durchgehen. Kontron ist ein Hightech-Unternehmen mit Firmensitz in Linz. Von meinem Büro sehe ich fast dorthin. Und die machen auch quasi Internet of Things, quasi die Verknüpfung zwischen Maschine und IT, auch in vielen hochattraktiven Branchen, Flugzeugindustrie, Bahntechnologie, Automotive, und so weiter.
Kann man so ungefähr sagen, wie in etwa so die durchschnittliche Dividendenrendite bei euch im Fonds ist, ein KGV oder ein Kurs-Gewinn-Verhältnis? Seid ihr da überdurchschnittlich zum Markt positioniert?
Die Dividendenrendite ist hoch, aber etwas unter dem Marktschnitt, weil klarerweise der Markt in Österreich ja durch die hohe Gewichtung von Banken, die ein Fonds ja teilweise gar nicht darstellen kann, weil der ATX-Index hat fast 20% in erste Bank. Ich kann nur bis 10% gehen aufgrund des Fondsgesetzes. Das heißt, die Dividendenrendite des ATX-Index liegt ja bereits bei meines Wissens im 5%-Bereich, auch durch Sonderdividenden wie ÖMV und so weiter. Aber die des Fonds liegt so im 4%-Bereich, und auch damit quasi eigentlich sehr, 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 sehr hoch. Und auch die KGVs liegen immer noch unter dem europäischen Schnitt. Aber auch hier immer wieder aufpassen mit Vergleichen. Der österreichische Markt ist halt sehr banken-, versicherungslastig und industrielastig. Und dort gibt es halt generell tiefere KGVs. Weil wir haben halt nicht, mit Ausnahme von AT&S, aber das ist auch eine komplizierte Geschichte in den letzten Jahren, auch sehr, sehr wenig Technologie. Darum sind auch reine KGV-Vergleiche aus meiner Sicht gefährlich. Sinn macht es nur, sich zu überlegen, wie ist die erste Bank bewertet im Vergleich zu den europäischen Banken, zu BNP Paribas und Société Générale. Und da halte ich die erste Bank immer noch für eine der attraktivsten Banken in ganz Europa. Wie ist die ÖMV bewertet im Vergleich zu BP oder Shell? Wie ist die FÖS bewertet im Vergleich? Das macht Sinn. Aber Indexvergleiche, wo die Indexzusammensetzung eine völlig andere ist, machen keinen Sinn. Das beste Beispiel ist ja die Schweiz. Der Schweizer Index besteht ja im Prinzip aus, wenn man es verkürzt, aus Nestle, Novartis und Roche. Dann diesen Schweizer Index mit dem österreichischen zu vergleichen, wo die Top Holdings, Erste Bank, ÖMV, Verbund und BAWAG sind, meines Wissens jetzt, dann das macht einfach keinen Sinn.
Bei 4-5% Dividendenunterschied stellt man sich eigentlich die Frage, wie es Österreich schafft, Staatsanleihen zu verkaufen.
Ja, wir sind ja angeblich sicher.
Okay. Damit möchte ich für heute enden und würde mich freuen, wenn ihr da draußen an den Kopfhörern beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ein Danke fürs Rede und Antwort stehen an Alois Wögerbauer.
Sehr gerne.